Wir haben jetzt die Fenster wieder geschlossen an diesem besonders heißen Tag und wir sind jetzt heute mit kurzen Hosen angezogen. Ich war neugierig bei unserem Gast, Dr. Tobias Knoblich. Erstmal hallo.
Hallo.
Erfurts Kulturdirektor, wie Sie angezogen sind, aber ich glaube, das Prestige verlangt es, darf man nicht mit kurzen Hosen kommen? Ich meine, ein Verbot gibt es nicht, aber Sie haben lange Hosen an.
Ich habe lange Hosen an, ich habe meistens lange Hosen an, aus ästhetischen Gründen. Also nicht, weil ich mir es nicht leisten könnte, aber ich denke, es sieht immer ein bisschen besser aus im öffentlichen Raum. Aber ich könnte auch eine kurze Hose tragen.
Gibt es kurze Anzugshosen? Ja, ist das so? Ja, also ich weiß es gar nicht, ich habe es noch gar nicht probiert.
Nee, das gibt es eher nicht, aber die Kollegen würden gucken, weil es ist halt so Verwaltungsalltag nicht üblich. Aber es gibt einzelne Bereiche. Der EDV zum Beispiel gibt es Kollegen, die mit kurzer Jeanshose rumlaufen und da regen sich die Frauen meistens drüber auf.
Es ist immer auf jeden Fall ein Thema, das halten wir mal fest. Und Sie sind mit dem Fahrrad gekommen, haben Sie gesagt, und festgestellt, hätten Sie mal nicht machen sollen, auch das ist jetzt wohl schon zu heiß dafür.
Ist ja, es ist ziemlich warm, also ich bin jetzt ein bisschen durchgeschwitzt, aber das hört man ja nicht.
Das hört man nicht, das ist das Gute, deswegen hätten Sie zu uns auch zumindest noch mit kurzer Hose kommen können, das ist das Schöne am Radio, da kann man sozusagen alles tragen und sich einfach frei machen. Dass wir Sie eingeladen haben, hat damit zu tun, dass Sie weggehen aus Erfurt nach 7 Jahren als Kulturdirektor, haben Sie gesagt, Mensch, ich versuch's mal anderswo und nicht nur irgendwo, sondern in Bayreuth, der berühmten Richard-Wagner-Stadt. Da werden Sie Kulturreferent werden ab 1. Januar, also noch ein bisschen Zeit. Und deswegen gilt es mal so ein bisschen zu reden. Und als wir letzte Woche gesprochen haben, haben Sie gesagt, oh, das Telefon klingelt andauernd und Medien haben ja auch berichtet. Hätten Sie gedacht, dass das so durch die lokalen Medien rauscht, dass Sie weggehen? Also wie sehr haben Sie das wahrgenommen und wie haben Sie das wahrgenommen?
Ich hätte es nicht so intensiv erwartet. Andererseits gibt es natürlich viele Menschen, die mit Kultur zu tun haben in dieser Stadt, die sich fragen, wie geht's dann weiter mit Finanzierungsfragen, mit der Interessenvertretung natürlich auch. Also wenn man im Kulturbereich tätig ist, hat das immer eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit und das ist ja auch gut so. Trotzdem ist man immer wieder überrascht, wenn dann doch so viele E-Mails und SMS und Anrufe kommen und es freut mich am Ende auch, weil es zeigt ja, dass das Amt wahrgenommen wird, dass ich wahrgenommen werde und dass es Erwartungen gibt an Kulturpolitik in dieser Stadt.
Und wir müssen ja nochmal ein bisschen chronologisch vorgehen. Wann haben Sie sich jetzt genau beworben? Das ging ja alles insgesamt ziemlich schnell.
Ja, das war eine sehr überraschende Geschichte. Also die Ausschreibung, ich kann es jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, mag vielleicht ja ein knappes halbes Jahr her sein, wenn überhaupt. Also ja, vielleicht ein knappes halbes Jahr. Und dann hatte ich mich da beworben, bin mit meiner Frau auch mal nach Bayreuth gefahren, um die Stadt ein bisschen anzugucken. Denn ich kannte sie nicht wirklich gut. Natürlich aus der Literatur und Sie haben es gesagt, von Wagner, Jean-Paul, vom Markgräflichen Opernhaus. Das sind ja Dinge, die einem schon, wenn man im Kulturbereich tätig ist, irgendwie bekannt sind. Aber dass ich eine vertiefte Kenntnis gehabt hätte, war eben nicht der Fall. Und da sind wir einmal da gewesen, haben uns das angeschaut. Und waren dann ein paar Tage in der Folge in Berlin in Urlaub und auf einmal bekomme ich eine E-Mail mit einer Einladung zum Vorstellungsgespräch vor den Stadtrat in Bayreuth. Es ist ja ein Wahlbeamtenamt, das heißt, man wird nicht angestellt bei der Stadtverwaltung, sondern man wird berufen zum berufsmäßigen Stadtrat und das Ganze muss der Stadtrat eben auch selber tun. Und die Einladung, das war relativ kurzfristig, das fand dann auch statt im Stadtrat von Bayreuth und am selben Tag noch fand die Wahl statt und ich kriege den Anruf, Sie sind auf 6 Jahre als Kulturreferent gewählt. Also ich bin einmal da gewesen und stand sofort vor der Situation, mich entscheiden zu müssen, mache ich das jetzt oder sage ich es ab? Und absagen ist halt immer relativ schwierig, wenn man sich auf so ein Rennen einlässt.
Also das muss man ja immer im Kopf dann auch mit durchspielen. Ja. Das könnte am Ende ja auch klappen. Das Ganze war am Samstag, den 14. Juli, also ist alles noch alles gar nicht so lange her.
Nö, das ging
sehr schnell. Und dann haben Sie, ich vermute mal, also wie war dann die Reihenfolge, wem Sie es dann erzählt haben? Also naheliegend Sie Ihre Ehefrau zuerst.
Meiner Frau habe ich zuerst gesagt, da sind die Augenbrauen auch erstmal hochgewandert, weil es dann ziemlich konkret wurde. Ne? Was heißt das jetzt auch für uns, für unser Leben? Denn wir sind ja in Erfurt sehr gut angekommen, also im umfassenden Sinne des Wortes. Ne? Das ist unser Lebensmittelpunkt. Wir haben hier eine sehr schöne Wohnung, sind auch erst umgezogen, sind beide berufstätig im Kulturbereich und Erfurt ist ja eine Stadt, die es einem auch leicht macht, sich wohlzufühlen. Es ist eine wunderschöne Stadt, eine sehr lebendige Stadt. Also ich habe ihr es zuerst erzählt und wir haben uns auch das Wochenende dann, was davon eben blieb, Zeit genommen, weil ich am Montag ja dann in Bayreuth die Oberbürgermeisterin anrufen musste oder sollte. Eben auch musste, um zu sagen, wie ist denn die Entscheidung jetzt gefallen, weil Sie müssen sich vorstellen, so eine Berufung, die passiert und Sie Sie haben eine Woche Zeit, die Berufung anzunehmen, oder der Stadtratsbeschluss wird dann auch hinfällig. Das heißt, das ist auch
eine. Sie müssen sich ja schon beeilen. Also, ja, wenn Sie Sie hätten nicht nochmal Urlaub fahren können, dann wäre die Frist verstrichen gewesen.
Gar nicht. Und das ist dann schon auch eine Verantwortung, weil der Stadtrat hat eine Sondersitzung durchgeführt. Das ist, wie gesagt, eine hohe Erwartungshaltung. Das Amt war dort länger unbesetzt. Und da kann man dann auch nicht sagen, ach, naja, ich gehe da jetzt nochmal in Klausur und dann überlegen wir nochmal. Zumal, das hat die Oberbürgermeisterin mir auch gesagt, es jetzt keine Nummer zwei gegeben hat. Also, es war eine eindeutige Wahl im ersten Wahlgang. Und das ist ja auch nochmal dann interessant zu wissen. Das heißt, man hat eine gute Ausgangsposition auch und die Leute wollen einen. Und dann, denke ich, muss man auch sich ein bisschen neben sich stellen und sagen, ja, wie geht man damit um?
Und dann, um mal bei der Reihenfolge zu bleiben, ja, das war alles noch an einem Wochenende, dann haben Sie, der Oberbürgermeister Bausewein war im Urlaub, ja, den konnten Sie nicht informieren, aber seine Stellvertreterin haben Sie informiert, Frau Tamara Thierbach.
Ja, selbstverständlich. Also ich habe noch am Samstag, da war ja Ausstellungseröffnung in der Kunsthalle, da haben wir die Ausstellung Transformation und so weiter im Bereich Fotografie eröffnet und da habe ich Katrin Heuer getroffen, die zuständige Beigeordnete, der habe ich das schon mal, ohne dass die Entscheidung schon definitiv gefallen war, natürlich gesagt, weil ich will, dass wir da eine sehr transparente Umgang haben miteinander. Und am Montag habe ich ihr dann auch gleich die finale Entscheidung mitgeteilt und dann bin ich gleich zur Bürgermeisterin gegangen, zu Frau Thierbach, und habe ihr es auch gesagt, sie soll das auch gleich wissen. Und am Folgetag, also das ging dann alles relativ rasch, habe ich auch meine leitenden Mitarbeiter alle eingeladen und habe es ihnen mitgesagt, weil ich nicht wollte, dass sie es aus der Presse erfahren. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass man da wirklich sehr direkt und unmittelbar damit umgeht und das nicht irgendwie dann dem Selbstlauf überlässt.
Und Herr Spiert, Kulturlotse gerade in der Elternzeit, den mussten Sie aber anrufen, nehme ich an.
Den hat seine Sachgebietsleiterin angerufen. Das habe ich nicht. Ja, naja, das hätte ich gerne auch getan. Also, aber man ärgert die Leute im Urlaub auch nicht gern oder in der Elternzeit. Das mache ich dann irgendwie auch nicht. Aber ich hätte es auch gar nicht geschafft. Ich bin da nicht mehr nachgekommen. Ich habe nur noch reagiert.
Ist ja gerade eine schöne Zeit für Sie, muss man sagen, jetzt so die Zeit des Übergangs. Als wir uns gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, Sie sind auch sehr euphorisiert, weil man, ich glaube, müssen wir einfach so anfangen, wie kam es überhaupt zu dem Entschluss, dass man dann sagt, ich bewerbe mich da mal vor ein paar Wochen?
Naja, ich habe es eigentlich immer schon im engeren Kreis angedeutet, dass man so ein Kulturdirektorenamt eigentlich nicht ein Leben lang machen sollte. Also für sich selber nicht, weil man sich weiterentwickeln muss und auch immer mal neue Kontexte braucht. Und auch für die Stadt ist es nicht sinnvoll, weil sie auch neue Impulse braucht und andere Ansichten, andere Perspektiven. Ich habe das in den letzten Monaten, im letzten Jahr intensiv gespürt, auch bei schmerzlichen Entscheidungen, die zu treffen waren, dass es eben auch Leute gibt, die eine völlig andere Auffassung von bestimmten Dingen haben und dass auch mancher Kommunikationsweg ein bisschen fest geworden war. Das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, dass ich sage, ach naja, manches läuft jetzt vielleicht nicht mehr so, wie ich mir es vorstelle, bewirbst dich mal weg, aber es war eine Facette des Ganzen natürlich auch, dass man merkt, so eine kommunale Kulturpolitik ist was sehr Lebendiges, hängt auch von Personen ganz, ganz stark ab, weil im Kulturbereich gibt es keine Verlässlichkeiten, keine Gesetze, die man einfach vollstreckt, sondern da braucht man Fingerspitzengefühl und auch Geschmacksurteile spielen eine ganz wichtige Rolle. Aber der andere Punkt war eigentlich der ausschlaggebende, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne auch an anderer Stelle nochmal was bewegen, möchte mich beruflich weiterentwickeln und das sind diese 7 Jahre, Sie haben es angesprochen, wenn ich dann weggehe, sind es komplette 8 Jahre, die ich dann hier gewesen sein werde, um es richtig auszudrücken. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Das zuvor in Dresden habe ich 9 Jahre sogar getan. Ich hätte das auch weiter tun können. Das war eine sehr erfüllende Tätigkeit. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass jeder Wechsel eben auch eine Herausforderung ist. Man wird auch ein bisschen unsicher. Man muss Dinge neu probieren. Das macht was mit einem. Und das finde ich eigentlich immer sehr beglückend und ja auch euphorisierend, wenn Sie es so beobachtet haben. Hat das sicher eine Rolle gespielt, aber wichtiger war da vielleicht so die Erleichterung, dass die Entscheidung gefallen ist, weil dann kann man sich drauf einstellen. Die ersten Tage war das ziemlich anstrengend, weil ich auch an Erfurt hänge und an den Leuten, an meinen Mitarbeitern, an Freunden, an Orten. Und als dann aber klar wurde, das ist der Weg, dann ist auch so eine gewisse, Ruhe eingetreten, so eine gewisse Zuversicht. Jetzt ist der Pfad gefunden, der zu gehen sein wird und jetzt gehe ich ihn auch.
Sie haben gerade so angedeutet, 2 Herzen schlagen in Ihrer Brust, vielleicht weil einer jetzt auch hier neben uns sitzt, ja, ganz interessant, es gibt ja im Leben immer so verschiedene Bewerbungsphasen, wenn man so nach dem Studium, du bist jetzt nach dem Studium einer, sich das erste Mal bewirbt, da geht es erstmal darum, ich nenne es mal wildes Bewerben und hoffentlich nehmen sie mich. Ja. Und Sie sind jetzt in der Position, das ist eine schöne Position, dass man quasi sagen kann, ich will einfach mal gucken, was noch so möglich ist, ich könnte jetzt auch hier bleiben noch eine Weile, aber ich suche da die Herausforderung. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie Sie damit klarkommen mit diesem beruflichen Nomadenleben. Sie haben schon gesagt, Sie waren vor 9 Jahre da in Dresden, ja, Landesgeschäftsführer von der Soziokultur, Landesverband, ja, Soziokultur. Also was macht das mit Ihnen? Weil es ist ja schon seltsam, Sie haben es beschrieben, man geht dann nach Bayreuth und dann ist man jetzt in Bayreuth auf einmal und hat kaum noch Bezug zu Erfurt zum Beispiel.
Ja, das ist beglückend und kompliziert zugleich. Aber ich habe das im Grunde die ganzen Jahre ja schon so auch erlebt. Ich bin von meiner Heimatstadt weggegangen, bin dann nach Berlin. Das war sehr, sehr mühsam und das war, glaube ich, auch die Schule sozusagen meines Ortsbezugs. Weil gegen Berlin habe ich sehr lange gekämpft innerlich und hat bestimmt 3 Jahre gedauert, bis ich da wirklich gerne da war. Und da gab es auch kein Zurück, es war das Studium. Und da musste man mit dieser doch sehr, zum Teil auch hässlichen Stadt, das, also vor,
das war in den 90ern wahrscheinlich irgendwann, da war noch, ja, nicht alles so saniert, genau, wie heute.
Genau. Ich bin 91 nach Berlin und da sah es zum Teil ziemlich krude aus. Ne? Und das Ost und West waren noch so disparat. Man ist über diesen Mauerstreifen dort gelaufen, um in die Staatsbibliothek Haus 2 zu kommen und so. Da fuhr noch keine Bahn irgendwie durch. Das war alles noch wüst und war auch spannend natürlich. Aber wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, ich komme ja aus Zwickau, 100.000 Einwohner, und dann ist alles beieinander und man kann das erlaufen. In Berlin war ich ständig müde, weil ich mich ständig verschätzt habe mit diesen langen Wegen und das war grauenvoll. Ne? Und als ich dann das erste Mal weggegangen bin nach dem Studium, nach Dresden, ich bin dann immer mal hin und her gezogen, habe ich gemerkt, dass dieser Moloch, dieses Agglomerat von Stadt, das ja mehrere Städte in sich birgt, wenn man so will, mich sehr geprägt hat und dass ich gelernt habe, mit sich ändernden Kontexten umzugehen. Denn Berlin blieb ja auch nicht Berlin. Es hat sich ja umgekrempelt. Das ist ja heute, wenn ich hinfahre, und ich fahre gerne hin, eine komplett andere Stadt als in den 90er Jahren. Und wenn man das mal so erlebt hat und auch sieht, dass das auch Kreativität freisetzt, neue Ideen freisetzt, auch neue Freundeskreise, neue Kollegenkreise erschließt, ich bin ja bundesweit ohnehin sehr viel unterwegs, dann ist das natürlich auch so ein Kick, dass man sagt, ja, jetzt nochmal zurück auf Start oder fast auf Start und mal gucken, was sich da in Konstellationen ergibt.
Ich finde es ja immer ganz spannend, diesen Blick von außen, den Sie dann ja mitunter haben. Sie betreten eine Stadt wie Bayreuth oder auch eben vor gut 7 Jahren Erfurt und man hat eben diesen vielleicht neutralen Blick. Meine Frage daher, wissen Sie noch, was so Ihr erster Eindruck von Erfurt war? Waren Sie damals auch schon heimlich vorher mit Ihrer Ehefrau, um mal zu gucken, wie es in Erfurt ist oder wie war das damals?
Ja, wir waren auch schon heimlich da, aber ich kannte es ja schon ein bisschen, weil ich ja in den Mitte-90er Jahren beginnend regelmäßig mal in Erfurt war, vor allem in der Winterzeit, Weihnachtszeit. Weil ich hier in der Jungphilharmonie Thüringen ja Fagott gespielt habe mit Christoph Drescher. Der hatte damals ja dieses Orchester aufgebaut, als Jugendsinfonieorchester zunächst. Oder Junges, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Titel war. Aber er war ja da so ein, ja, als Abiturient seiner Zeit ein extrem organisationsgeschickter und willensstarker Typ. Wir sind heute noch befreundet. Jetzt leitet er ja die Thüringer Bachwochen sehr erfolgreich. Übrigens auch ein Mensch, der mir sehr fehlen wird im unmittelbaren Umgang. Ne? Und insofern kannte ich Erfurt schon ein kleines bisschen aus der Nachwendezeit. Aber der erste Eindruck, das war ja die Frage, war gewesen, das ist eine Stadt, die erscheint schon so aufgeräumt, so fertig, so gut organisiert, alles beieinander. Plus die Kultureinrichtungen sieht man irgendwie nicht. Das ist mir schon aufgefallen. Also, dass das im Grunde genommen was Besonderes ist. Es gibt Städte, nehmen wir eben Bayreuth, ne, dort sehen Sie bestimmte Highlights sofort. Das markgräfliche Opernhaus oder Sie fahren zum Grünen Hügel oder zu diesen Schlössern, die es gibt. Ansonsten ist die Stadt ja nicht so komplex wie Erfurt. In Erfurt kann man sich ja verlaufen. Das wird Ihnen in Bayreuth nicht passieren. Ne? Also insofern dieses Aufgeräumte, auch dieses bisschen Puppenstubenartige, das war mein erster Eindruck und ich dachte, Kulturpolitik hier könnte entweder sehr einfach sein oder sehr kompliziert.
Und was war es am Ende?
Ja, eher kompliziert.
Die Frage hätte ich mir jetzt sparen können eigentlich, aber Sie haben es ja ganz gut beschrieben, so diesen ersten Eindruck. Aber was haben Sie da persönlich vielleicht auch geschafft, um diese kulturellen Einrichtungen vielleicht mehr in den Fokus zu richten? Ist das vielleicht jetzt besser gelungen? Weil ich persönlich als Erfurter habe manchmal auch das Gefühl, ist jetzt kein Vorwurf an Sie, aber nehmen wir mal ein Museum wie das Angermuseum. Das ist so zentral und ich als Erfurter war vielleicht, und ich lebe hier fast 42 Jahre, vielleicht einmal im Angermuseum. In der Kunsthalle wiederum war ich wesentlich häufiger. Aber wie würden Sie da so Ihr Fazit ziehen? Ist es so ein bisschen gelungen, bestimmte Städten vielleicht so mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken?
bedingt. Also ich bin da nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Ich bin auch nicht derjenige, der es alleine richten kann, sondern das sind eben auch sehr komplexe Zusammenhänge von der Ortsgestaltungssatzung, Werbesatzung angefangen bis hin zu baulichen Fragestellungen. Wie kann man Häuser auch verändern? Wie kann man sie öffnen? Und eben bis hin zu diesen Fragen der Publikumslenkung. Was kann ich tun, um Leute in die Häuser zu bringen? Welche Instrumente habe ich da?
Und, aber das läuft ja eben auf gutes Marketing hinaus. Ja. Fehlt das vielleicht so ein bisschen?
Ja, das fehlt natürlich. Also im Grunde, wir haben ein sehr gutes Tourismusmarketing, gutes Stadtmarketing. Also das sind ja die Dinge, die auch bei der Erfurt Tourismus Marketing Gesellschaft verankert sind. Dort passiert eine sehr professionelle Arbeit. Aber das Kulturmarketing für die restlichen Angebote, das war im Grunde gar nicht vorhanden, als ich hier kam. Also was ich gemacht habe, was ich leisten konnte, war zunächst auch Arbeitsstrukturen zu schaffen, die eine Beschäftigung mit diesem Thema ermöglichen. Also ich habe einen Bereich Kulturmarketing entwickelt. Das findet sich ja auch im Kulturkonzept wieder, das in meiner Zeit entstanden ist, um sozusagen Ressourcen zu organisieren, personelle, aber auch eben finanzielle, um dort mehr zu machen. Das ist sehr bedingt nur gelungen, weil wir haben auch schwierige Haushaltsjahre durchgemacht. 2016 war der Tiefpunkt gewesen. Also ich habe eigentlich immer damit umgehen müssen, mit defizitären Haushalten zu arbeiten, konnte den Kulturhaushalt nicht mehren, was eben eine wichtige Voraussetzung gewesen wäre. Und insofern sind dort manche Dinge, bis auf die Einsicht, dass es notwendig ist, an der Stelle mehr zu tun, viele Dinge eben auch nicht geworden. Aber wir haben zumindest in der Wahrnehmbarkeit, also Angermuseum, ein bisschen was verändert. Jetzt steht da zumindest Kunstmuseum dran. Also das ist jetzt eigentlich eine Bagatelle fast schon. Ne? Aber wenn man mal zurückdenkt, was das alles bedeutet mit Denkmalschutz, mit Werbesatzung und mit all den Dingen. Also auch, dass dort diese Werbeschilder jetzt dran sind, die fahnenartigen, ne? die ein bisschen immer noch zu klein sind, weil wir es nicht größer genehmigt bekamen. Also das sind so kleine Schritte, aber immerhin, es hat sich ein bisschen was getan. Und die Kunsthalle ist ja in dieser Zeit zumindest teilmodernisiert worden. Dort ist diese, ich habe es immer mit Rupa Aschenbecher Glastür genannt, ne? Die ist dort jetzt weg. Jetzt hat man dort einen direkten Einblick. Der hätte nach meinem Dafürhalten noch viel deutlicher sein können, dass man noch mehr in die Tiefe des Raumes Einblick gewinnt. Das konnten wir leider eben auch nicht durchsetzen. Aber das sind immer diese Kompromisse mit Denkmalschutz und mit all diesen Rahmenbedingungen, wo wir eben nicht handlungsleitend sind als Kulturleute. Und das ist oft schade.
Sie haben jetzt schon ein paar Dinge aufgezählt, was es so kompliziert macht, also die Haushaltslage, die Rahmenbedingungen, also Denkmalschutz. Gibt es noch andere Dinge, die Ihre Arbeit mitunter kompliziert gemacht haben? Also ist manchmal auch vielleicht das Denken der Leute zum Beispiel?
Ja. Das ist ein ganz maßgeblicher Punkt, aber das ist jetzt schon wieder so ein Glatteis. Ne?
Ich will Sie nicht unbedingt darauf führen, aber Sie hatten in einem anderen Interview mit der Thüringer Allgemeine zum Beispiel von Verzagtzeiten, Verlustängsten gesprochen. Das muss ja von irgendjemand gekommen sein.
Ja, und das ist von mir, habe ich gesagt. Ne?
Also das haben Sie gesagt, aber wer sozusagen diese Ängste hat, das muss von jemand gekommen sein.
Ja. Genau. Ich denke, das ist auch vielschichtig. Also natürlich, die Verzagtheit beginnt manchmal schon in der Verwaltung selber. Dort gibt es, wie die Leute auf der Straße eben auch sind, solche und solche. Ne? Also es gibt Menschen, die sind sehr zupackend, die haben Ideen, die wollen neue Dinge umsetzen, mit denen kann man super zusammenarbeiten. Also hat Paul Börsch gehört dazu, der Amtsleiter Stadtentwicklung, Stadtplanung zum Beispiel, oder Frau Hemmelmann im Bauamt. Das sind Leute, mit denen ich sehr gerne und gut zusammengearbeitet habe und viele mehr, die mögen jetzt nur mal so beispielhaft dastehen. Und es gibt auch welche, nenne ich jetzt keine Namen, in den Ämtern, wo man das Gefühl hat, mit jeder Vorlage, mit jeder Stellungnahme oder mit dem Entscheidungsvorschlag, den man einbringt, wachsen ihre Ängste exponentiell an. Und sie haben nichts anderes zu tun, als sozusagen diese Ängste in eine Abwehrhaltung zu übersetzen, also zu blockieren, neue Argumente zu generieren, warum irgendwas nicht gehen könnte, Bedenken aufzubauen und so weiter. Also wir haben das sehr intensiv erlebt, deswegen hat es so lange gedauert. Und das war eine Idee, die ich gleich, als ich neu war, hier hatte. Als wir das Haus Dacheröden in eine private Trägerschaft überführt haben, ist auch so ein Erfolg, würde ich sagen. Da waren die Ängste riesengroß und es gab Bedenken. Da ging es um Fördermittel, die möglicherweise zurückgezahlt werden müssen. Es ging um steuerrechtliche Bedenken, es ging um zuwendungsrechtliche Bedenken. Kann man den Leuten jetzt noch Geld geben, wenn sie dort, ne, sozusagen städtische Aufgaben, warum so viel, wie viel kostet es, wenn es die Stadt selber macht und so. Und was am Ende überhaupt keine Rolle in den Debatten mehr spielte, war die Attraktivität des Angebots dort. Darüber hat keiner mehr nachgedacht. Wir haben ja kaum mehr was machen können, obwohl meine Mitarbeiter, die dort tätig waren, Ideen hatten. Also die sind ja selber daran gescheitert, dass ihnen die Hände gebunden waren am Ende. Alle waren frustriert. Und als dann die Herbstlese das Haus übernommen hatte, was ich für einen großen Gewinn halte, konnten wir uns alle so richtig drüber nicht mehr freuen, weil wir über diesen langen Weg hin auch die Freude verloren hatten und weil wir es auch gar nicht mehr als Erfolg verkaufen konnten, weil alle waren und sagten, oh komm, jetzt ist es gut, jetzt lass es sein, machen jetzt mal und so weiter. Also das ist auch in dieser Stadt zum Teil sehr, sehr schwer, etwas zu einem Ergebnis zu bringen. zu diesem Ergebnis zu stehen und es auch als einen Erfolg feiern zu können. Also da tun wir uns mitunter enorm schwer und das sind diese Verzagtheiten und die setzen sich natürlich fort bis auch in den politischen Raum. Auch da gibt's solche und solche Akteure. Und natürlich auch in die Bürgerschaft dieser Stadt. Manche sprechen ja auch von der Mentalität der Erfurter so, ja, das sind immer Kleinkrämer, das habe ich ganz oft gehört, ne? Die geben dann nicht gern Geld aus, die sind da, die machen nicht gern große Sprünge. Das sind natürlich auch Klischees. Aber in dem einen oder anderen Gespräch ist mir schon auch deutlich geworden, dass die Leute so auch verliebt sind in das, wie es halt so jetzt geworden ist. Und alles, was man verändert, wird ganz schnell skandalisiert. Denken Sie an die Mitarbeitertüren der Kunsthalle, ne? Die dann als Katzenklappe gebrandmarkt worden war. Ne? So, wir haben ganz andere Probleme gehabt mit dem Renaissance-Saal zum Beispiel. Ne? Wie kriegen wir den nur endlich noch fit? Da hatten wir statisch noch zu tun und da hat es Geld gefehlt. Keiner hat nach der vollständigen Nutzbarkeit dieses Hauses gefragt. Die meisten Leserbriefe bezogen sich auf diese blöde Mitarbeitertür, die wirklich, ja, wie soll ich sagen, sekundär ist. Also das ist nicht unser Hauptthema. Aber so, das sind so manchmal so diese kognitiven Dissonanzen, so will ich es mal nennen.
Aber es sind ja auch Erfahrungen, die Sie so mitnehmen, auch wenn es in dem Fall jetzt negative Erfahrungen sind und vielleicht schon mal ein Gruß an Ihren potenziellen Nachfolger oder Nachfolgerin. Vielleicht können Sie kurz sagen, was Sie aus Ihrer Erfahrung, was man für persönliche Eigenschaften mitbringen sollte als Kulturdirektor von Erfurt. Also offenkundig Geduld und offenkundig versuche das Unmögliche zu erreichen und freue dich darüber, wenn das einigermaßen Mögliche geschafft wird.
Ja, also was die Haupteigenschaft vielleicht sein sollte, die mir immer geholfen hat, auch über Durststrecken und auch schwierige kommunikative Zusammenhänge hinweg, Humor. Ich habe Leute immer herausgefordert mit ironischen Bemerkungen, mit auch mal mit einer flapsigen Geschichte so am Rande und so und auch in Situationen, wo ich wusste, das sind Leute, die vollständig humorfrei sind. Ne? Also da gab es auch ein paar Kandidaten, sind jetzt nicht mehr da in der Kämmerei. Da haben wir jetzt eine tolle Amtsleiterin, aber vorher war die Konstellation ein bisschen schwierig. Und ich habe mich immer drüber gefreut, wenn ich selber drüber lachen konnte und der andere vielleicht nicht. Ne? Dann habe ich gemerkt, es war richtig und mir hat es gut getan. Und so im Nachgang, so für das Gesamtatmosphärische, hat es eigentlich immer was gebracht, dass man nicht mit so einer enormen Schwere, das so mit sich rumträgt und übellaunig wird und so. Weil dann sind auch die eigenen Leute gar nicht mehr bereit, sich so zu arrangieren. Also ich würde mal sagen, Humor und Ironiefähigkeit, ganz wichtig, weil es sind lange Handlungswege in diesem Bereich und so weiter. Der Nachfolger sollte mitbringen Interesse natürlich für Haushaltsrecht, für Zahlen. Hält sich mein Interesse auch deutlich in Grenzen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung zwar und habe mich aber immer dazu auch gezwungen, diesem Metier irgendwie treu zu bleiben und mich selber auch mit Haushaltsfragen auseinanderzusetzen, mit Planungsprozessen. Das sind alles, wenn man mal genauer hinguckt, auch Kommunikationsprozesse. Ich muss über mehrere Etappen versuchen, eine Zahl in dem Falle, hinter der sich eine Geschichte verbirgt oder ein Anliegen, ein Projekt, diese Zahl durchzubringen. Mal mit Gewalt, mal mit guten Argumenten, mal mit Traurigkeit. Also auch Mitleid kann manchmal fruchten. Und mit, naja, wenn man dann ne, so ganz verzagt sagt, ach Mensch, 5.000 Euro, das kann doch jetzt nicht ernst sein. Ne? Also da kann man manchmal auch was erreichen. Und eben mit Bündnispartnern, die man eben dann generieren können muss. Aber sie müssen halt sozusagen diese vielen, vielen Haushaltsstellen, in die sich eine Kulturlandschaft in Erfurt auch dann zerlegt im Alltag einer Kulturverwaltung, die muss man ernst nehmen. Es reicht nicht, mit einem großen Herz zu kommen, mit einer großen Liebe zu dieser Stadt, mit einer Neigung zu bestimmten Kultureinrichtungen, seien es Museen zum Beispiel. Das reicht nicht aus. Also das, was dahinter liegt, sozusagen die Vermittlung, die Prosa des Alltags mit den vielen Ämtern, mit den vielen Menschen, die wenig mit Kultur anfangen können. Das ist ja immer noch ein Minderheitenthema. Das ist ganz, ganz wesentlich, dass man Handwerker auch bleibt und nicht nur Schöngeist ist. Also das ist ganz wichtig.
Sie haben sich ja immer auch stark gemacht für die freie Kulturszene, haben sich ja viel auch mit Soziokultur beschäftigt, auch Bücher darüber geschrieben. Und die Reaktion aus der freien Kulturszene waren, nachdem bekannt wurde, dass sie weggehen, oh Gott, zum Teil. Müssen die sich jetzt Gedanken machen, so nach dem Motto, wenn sie jetzt nicht mehr so einen Fürsprecher haben, dass sich da was verändern könnte?
Ich glaube nicht. Ich habe mich natürlich gefreut, dass die freie Szene das wahrgenommen hat, denn auch da kann es ja nicht immer konfliktfrei sein. Ne? Also deswegen ist es ja eine freie Szene, dass sie sich ganz anders entfaltet, als es eine verwaltungsförmige Stadt, die bestimmte Haushaltsstellen, ich habe es ja ausgeführt, so im Blick haben muss, kann. Also das ist immer klar, das ist ein natürliches Gefälle, das sich da auftut. Aber wir haben sehr schön gelernt, miteinander umzugehen, mit Protestformen umzugehen, auch Kommunikationsform zu finden, Dinge auszuhandeln und so. Also ich hab mich da sehr drüber gefreut, dass man das da erkannt hat, dass es da eine große Offenheit in dieser Kulturverwaltung gibt, nicht nur von meiner Seite, sondern eben auch von anderen Leuten. Und auf der anderen Seite habe ich aber keine Angst, weil ich auch beobachtet habe in diesen Jahren, die ich jetzt hier bin, dass die freie Szene sich enorm entfaltet hat. Das war etwas, ich habe es mal am Anfang gesagt, mir ist das zu bequem, es ist, also hier kommt zu wenig Protest und so. Das war auch mal eines meiner ersten öffentlichen Statements hier in Erfurt gewesen. Und damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass wirklich mal so viele neue und auch kraftvolle Initiativen entstehen. Also im Erfurter Norden, das deutete sich ja schon an, dass es da viel gibt und das hat sich ja auch weiterentwickelt. Aber dass der Zughafen sich dann mal zu einem Kulturbahnhof entwickeln würde, dass er die Kraft haben würde, gegen diese ICE-City oder mit dieser ICE-City umzugehen, das ist ja auch ein Kampf David gegen Goliath. Das sind ja völlig ungleiche Voraussetzungen. Das eine ist sozusagen Vermarktungsdruck, das andere, ja, wie soll ich sagen, Kreativität, Suche nach ganz gediegenen auch Ausdrucksformen, nach unterschiedlichen Dingen, Party und irgendwie, also nicht dieses schicke Oberflächenhafte, sondern eher was Introvertiertes, was ganz anderes als diese ICE-City normalerweise eben so ist. Also das fand ich phänomenal, dass das geht. Oder aber der Kampf um die Defensionskaserne. Ich war damals immer auf der Seite des Kulturquartiers. Ich durfte es öffentlich nicht immer sein, weil als Vertreter der Verwaltung, ne, ist klar, kann man nicht immer sein Herz ausschütten, sondern da gibt es auch eine gewisse Raison. Und damals hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen und die war auch zu respektieren. Sie ging gegen das Kulturquartier aus. Aber
für den Paritätischen Wohlfahrtsverband,
ja,
damals.
Genau, der es grandios in Sand gesetzt hat. Ne, das kann man, glaube ich, auch dazu sagen. Viele haben es kommen sehen und haben gesagt, naja, die Performance war auch nicht so doll. Ob die finanzielle Hinterland tatsächlich so viel besser ist in diesem Verbund mit der Landesmedienanstalt, sei mal dahingestellt. Viele haben es nicht geglaubt und siehe da, wir hatten recht. Also hat nicht funktioniert. Ne? Was jetzt keine Häme ist irgendwie. Ne? So, das war auch für die natürlich nicht unbedingt förderlich, dass das so ausgegangen ist. Aber es hat gezeigt, dass die freie Szene eine enorme Kraft hat, dass die Glaubwürdigkeit zwar gewachsen, aber noch nicht diesen Grad erreicht hatte, dass man ihnen so ein Objekt anvertraut. Und als dann in der Folge die Leute sich auf das alte Schauspiel gestürzt haben, war der Umgang damit plötzlich ein ganz anderer. Von vornherein haben alle gesagt, ja, das, klar, früher hieß es immer Schauspiel, Finger weg, ganz schwierig und das wird nie wieder was. Und ne, das war ja eigentlich verlorenes Land, möchte ich sagen. Und dann sind die da auf dieses Gebäude zugegangen, haben sozusagen dessen Geist auch reanimiert, so kann man es vielleicht auch nochmal betrachten. Und das war ein Rieseneffekt in der Gesellschaft. Und der konnte nur deshalb sein, weil diese Vorarbeit passiert ist, weil so viel an Wahrnehmbarkeit auch in dieser freien Kultur in dieser Stadt gewachsen war. Und darüber freue ich mich ganz besonders, weil das hat aus Erfurt wirklich zum Teil das neue Leipzig gemacht, von dem wir immer reden. Also das sind diese Elemente. Wir haben nicht diese alten Industrieanlagen und diese riesen Grundstücke. Es gibt noch etliches, was es hier zu entdecken gilt. Aber für die Verhältnisse, die Erfurt vorweist, und auch für die, wie soll ich sagen, für diese Bequemlichkeit, die ja hier ein Stück weit auch in der Bevölkerung durch diese Schönheit und durch den florierenden Tourismus existiert, ist das eine enorme Stimulanz, die die freie Szene da entfaltet hat und darüber freue ich mich, das hat Erfurt verändert.
Und das ist ja ein gutes Stichwort, wenn Sie dann gehen, dass es hier schon dynamische Prozesse gab. Vielleicht mal ganz kurz gedacht, Sie hätten jetzt noch eine Wunschliste. Sie haben ja noch ein paar Monate hier und Sie könnten dann mal wirklich tun, was Sie wollen, ohne dass es einen Denkmalschutz gibt, ohne dass es irgendwie, ja, das, okay. Ich meine, es ist wirklich sehr abstrakt, ne? Ja. Dass das Geld eine Rolle spielt, dass Sie jetzt keine Millionenprojekte anfangen. Aber vielleicht gibt es ja so eine Wunschliste, wo Sie sagen, das wäre nochmal interessant, da muss man vielleicht mal dranbleiben. Sie haben ja gesagt, beim ersten Eindruck, ja, es wirkt ein bisschen wie eine Puppenstube. Ob es da Ideen gibt, wie man das, ich habe es eher so negativ ausgelegt, es kann auch positiv sein, ob es Ideen gibt, da was zu verändern. Also ja. Gibt es noch so eine kleine Wunschliste?
Ja, nicht wirklich, weil ich bewege mich ja auch in dem Prozess. Das heißt, so diese Wunschliste oder dieses Ideale, das Sie jetzt aufrufen, setzt ja immer ein Stück weit voraus, dass man sozusagen sich in eine neue Situation begibt und aus einer Vogelperspektive irgendwie so à la Walter Ulbricht, der Fernsehturm kommt jetzt mal hierhin, ne? Dass man sich so gänzlich frei macht von diesen ganzen Geschichten. Das kann ich natürlich nicht, weil ich mittendrin bin und auch einer Pfadbindung folge in gewisser Weise. Und das wäre auch jetzt falsch zu sagen, da komme ich jetzt mal mit so einer Hypervision und sage, ich baue euch jetzt mal ein großes soziokulturelles Zentrum. Das wäre zum Beispiel was ich mir wünschen würde. Irgendwohin. Natürlich würde ich mir das wünschen, dass es nochmal neben dem Zughafen, der eine sehr spezielle Ausrichtung auch hat und der auch in diesem Umfeld eine spezielle Funktion erfüllen wird, dass es irgendwo noch ein cooles Gebäude, eine coole
Aber ist das nicht das Schauspielhaus, wenn es dann fertig wird? Wäre das nicht so in die Richtung?
Naja, In gewisser, ja, ja und nein. Also das ist schon sowas. Es hat ja dann dieser Ankermieter, es hat diesen interdisziplinären Ansatz. Es ist ein Veranstaltungsort. Aber zu einer soziokulturellen Einrichtung, wie ich sie verstehe, gehört eben noch mehr an partizipativen Elementen. Und das gibt, glaube ich, dann dieses Haus nicht her. Das ist eine Veranstaltungsstätte in erster Linie. Ne, durch diesen großen Saal und den kleinen Saal, durch die geringen Freiflächen, die es nur gibt, ist das sehr, sehr stark geprägt, was man damit machen kann. Da wird zweifelsohne wird das eine soziokulturelle Ausrichtung haben, aber nochmal was Großes, was Eigenständiges in einer bisschen morbiden Kulisse zu entfalten, wo man vielleicht auch die Künstlerwerkstätten mit reinbringen könnte, wo wirklich so eine Produktionsstätte auch entsteht, wo man viel mit Kindern, Jugendlichen auch machen kann, also wo nochmal ein ganz neuer Geist entsteht und womit man vielleicht auch einen Stadtteil nochmal auf neue Weise prägen kann. Sowas fände ich für Erfurt schon sehr, sehr schön. Und hier ist eben alles, wie auch die Kultureinrichtungen in kommunaler Trägerschaft, relativ klein. Also Erfurt muss damit umgehen, dass Dinge begrenzt sind und dass man eben nicht so spinnen kann und bestimmte Dinge wie in Leipzig Werk 2 fällt mir immer ein. Ne? Das ist ja dann so ein Riesenschiff oder die Baumwollspinnerei, wo so ganz verschiedene Dinge nochmal. Ne? Sowas in der Dimension kriegen wir natürlich nicht. Wir müssen mit dieser Kleinheit irgendwie operieren. Aber eine Vision wäre für mich schon, und das treibt mich um, seit ich da bin, betrifft jetzt nicht die freie Szene, diese Museumslandschaft mal wirklich zu einer Museumslandschaft zu entwickeln. Richtig ernsthaft. Und nicht geprägt von Verlustängsten nach dem Motto, wir dürfen Veränderung denken. Aber es muss von vornherein klar sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Dass jedes der Häuser bleibt, dass wir nichts daran verändern und dass wir einzelne Museen vorfinden.
Und notwendigerweise manchmal auch schließen müssen oder würde das jetzt, das ist alles jetzt fiktiv, aber naja. Das stelle ich mir manchmal die Frage, ja. Ob man, also ich persönlich war einmal im Volkskundemuseum, so wie es jetzt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich es nicht unbedingt. Naturkundemuseum ist ja was anderes, hat sich toll entwickelt, auch erweitert. Aber muss man dann auch über sowas nachdenken, wenn man über Museumslandschaften nachdenkt, über mögliche Schließungen?
Ich finde ja. Und das ist eben in Deutschland so ein Sakrileg. Allein, dass ich das jetzt sage, wird manche schon aufstacheln. Und ich sehe dann immer die Schlagzeile, Kulturdirektor Knoblich möchte Museen schließen oder ja, also ein Museenschließer hält das für einen geeigneten, einen opportunen Weg, Kulturlandschaft zu verändern. Aber das Leben besteht aus Anfängen, aus Aufbrüchen, aus Kontinuitäten und aus Abschieden. Auch was ich jetzt hier erlebe, ist in Erfurt ein Abschied. Ich werde mich verändern und komme hier in dieser Kulturlandschaft dann nicht mehr vor oder nur noch als Gast vor. Warum gilt sowas nicht für eine Kultureinrichtung? Warum darf man nicht ihren Lebenszyklus ernst nehmen? Warum darf man nicht bestimmte Dinge hinterfragen? Wir haben das beim Forum Konkrete Kunst erlebt. Da ist der Kommunikationsprozess nicht ganz einwandfrei gelaufen. Das räume ich gerne ein. Da hätte man manches anders formulieren können vielleicht. So. Trotzdem ist dieses Maß an Skandalisierung steht in einem völligen Missverhältnis zu den Realitäten, die wir dort vorgefunden haben und zur Perspektive des Ortes. Denn wir schließen ja nicht ein Museum. Wir haben uns von einem Ausstellungsort verabschieden müssen. Wir haben die Sammlung woanders hingebracht. Sie existiert in Thüringen weiter. Und wir sanieren und restaurieren einen wunderbaren Kulturort, der auch als Kulturort erhalten bleibt. Er verändert sich nur in seinen Nutzungsmöglichkeiten, allein durch die Umbauten. Dort ist es nicht gelungen und daraus lerne ich wirklich fürs Leben, das so zu kommunizieren, dass es in der Öffentlichkeit richtig ankommt und dass es im politischen Raum richtig ankommt. Trotzdem haben alle auch ihren Anteil dran, dass es schiefgelaufen ist, weil man auch Verschiedenes einfach nicht hören wollte, nicht verstehen wollte, weil man Lobbyinteressen natürlich ernst nimmt und man immer gute Nachrichten sucht und schlechte Nachrichten meidet. Und das war eine vermeintlich schlechte Nachricht, obwohl es eigentlich eine gute war. Die Peterskirche wird saniert. Die schlechte Nachricht war, wir können das nicht bis dahin offen halten, weil einfach arbeitsschutzrechtlich das nicht mehr funktioniert. Das war eine Nachwendesituation. So, das muss man ja auch ernst nehmen. Und wir haften ja auch für bestimmte Belange. Und dass Mitarbeiterinteressen heute eine ganz andere Rolle spielen als in den 90er Jahren, ist eigentlich jedem bekannt. Ne? Trotzdem wollte man es nicht wahrhaben. Und das meine ich, also man muss dann wirklich mal ernsthaft an diese Museumslandschaft heran und danach fragen, was ist denn eigentlich die Identität Erfurts an dieser Stelle? Welche Geschichten wollen wir erzählen? Welche Sammlungen können wir tatsächlich weiterentwickeln? Oder wo sind wir auch an Punkten angekommen, wo es schwierig wird? Wo haben sich bestimmte Themen vielleicht auch erschöpft? Wie verhält sich das Ganze zu unseren Touristen? Sind das wirklich Kulturtouristen oder sind das Allerweltstouristen? Also auch da nochmal zu mehr Tourismus auch zu entwickeln und danach zu fragen, wie kriegen wir die in die Häuser? Denn wir haben ja festgestellt über die letzten Jahre, dass die Nutzerzahlen in den Museen rückläufig sind.
Welches Museum, wissen Sie das? Also müssen Sie das auch nicht wissen, läuft denn am besten? Können Sie das sagen? Also wo? Mein persönlicher Eindruck bin oft in der Kunsthalle, weil da natürlich viele wechselnde Ausstellungen sind, viele Fotografieausstellungen, aber ich bin jetzt sozusagen jetzt nur ein Subjekt. Weiß man das? Also was gut läuft?
Das weiß man, das sollte man wissen und das muss man auch wissen. Ja, am besten, also man darf Museen natürlich nicht nur nach den Nutzerzahlen beurteilen, ne? Die haben noch andere Aufgaben. Das will ich jetzt, ist jetzt ein bisschen eine verkürzte Debatte, aber wenn man es vom Nutzer her sieht, oder vom Besucher her sieht, ist das Naturkundemuseum und die Alte Synagoge sind die beiden, die erfolgreichsten Museen mit über 40.000 Besuchern im Jahr. Aber wie gesagt, das ist was, wo man sich nicht drauf ausruhen darf. Bei der Alten Synagoge sind die Wachstumsphasen auch vorbei. Wir müssen mit den Häusern halt arbeiten, weil das bleibt jetzt nicht so bestehen, dass wir davon ausgehen können, wenn wir nichts verändern, dass die nächsten 100 Jahre dort eben auch 40.000 und mehr Leute hineingehen, sondern Museen müssen mit ihren Beständen arbeiten, müssen ihre Geschichten weitererzählen, müssen natürlich auch neue Erwartungshaltungen oder Erwartungen von Publikum erfüllen und so weiter und so fort. Und da tun wir einfach zu wenig dafür und wir verzetteln uns vielleicht auch, indem wir jedes Haus sozusagen für sich selbst auch weiterentwickeln und es nicht wagen, Sammlungen zu hinterfragen, überhaupt unsere Sammlungspolitik mal stärker zu reflektieren, danach zu fragen, ja, gibt es auch andere Kooperationsformen, auch innerhalb Thüringens, wie wir es jetzt mit Jena gemacht haben. Da kann man auch für andere Häuser vielleicht auf Ideen kommen.
Können Sie mit Jena das nochmal konkretisieren? Also was ist da passiert?
Also mit Jena, wir hatten das schon relativ frühzeitig, der Werkleiter von Jena Kultur und ich saßen schon, ja, da war das so in den Anfängen mit dem Forum Konkrete Kunst, dass das für uns schwierig wird im Betrieb. Da hat er ein Interesse signalisiert, kannst du dir vorstellen, hat er mich gefragt, dass wir die Sammlung vielleicht nach Jena überführen. Da war das noch nicht mit seinem Museumsdirektor besprochen, ich hatte das noch nicht mit meinen Leuten besprochen, das war nur als Idee mal so im Raum. Und das ist was, was ich ganz, ganz selten erlebt habe, dass sowas, so eine interkommunale Offenheit auch existiert, dass eine Stadt sagt, ja, wir könnten euch vielleicht helfen und nicht, wie es hier manche gesagt haben, wir geben unsere Schätze jetzt einfach weg. Wir verscherbeln das und Jena freut sich und Erfurt weint oder so ein Quark. Ne? Sondern dass man wirklich versucht, mal ein bisschen in größeren Zusammenhängen zu denken und zu sagen, ja, was passiert denn mit den Dingen, wo können sie denn auch wirken und wo wirken sie nicht? In Erfurt war es ja nicht so, dass vor dem Forum jetzt Schlangen sich gebildet hätten, sondern es waren zuletzt so knapp 5.000 Leute im Jahr drin. Ne? Also das heißt, das war eher schwierig und uns haben auch die Ressourcen gefehlt, mit diesem auch schwierigen Objekt dann weiter zu arbeiten. Das lag ja nicht an den Kuratoren oder an der Sammlung selber, sondern es lag an den Umständen. Und wenn man da blind ist und einfach sozusagen die Umstände ausblendet, dann wird das alles andere als Kulturpolitik. Und das ist mein starkes Plädoyer, in dem Bereich Veränderung als Chance zu begreifen und nicht als Sakrileg hinzustellen, da will jemand was kaputt machen. Das ist eine falsche Herangehensweise, finde ich.
Wir reden gleich weiter nach einer kurzen Musik, da geht es noch mal ein bisschen um Bayreuth. Eigentlich müssten wir jetzt die Walküre bringen oder so, aber wir bringen jetzt...
Lohengrin müsste eigentlich sein.
Eigentlich,
ne?
Ist der Lohengrin, vielleicht, ja. Gucken wir noch mal, so schnell sind wir jetzt nicht. Wir haben jetzt vorher noch mal Visa Island in the Sun und dann reden wir ein bisschen über Bayreuth und die Zukunft. Tobias Knoblich, Erfurts Kulturdirektor, im Gespräch bei Radio Frei. Island in the Sun von Visa passt ganz gut zum Wetter und wir reden mit Dr. Tobias Knoblich, Erfurts Kulturdirektor, Erfurts scheidendem Kulturdirektor. Zum Jahreswechsel wird er als Kulturreferent nach Bayreuth gehen. Wir haben schon jetzt viel über Ihre Erfurter Zeit gesprochen, blicken mal so ein wenig nach Bayreuth. Ich habe so gedacht, also natürlich, das kann man schon so sagen, ist erstmal ein beruflicher Aufstieg.
Ja. Es ist ein anderes Amt. Hier bin ich im Grunde genommen Verwaltungsleiter, wenn Sie so wollen, als Kulturdirektor. Also ich leite die Kulturverwaltung dieser Stadt. Und in Bayreuth ist der Kulturreferent ein Kulturdezernent. Es heißt nur Referent, weil die bayerische Kommunalordnung so ist. Die Bayern machen alles immer ein bisschen anders, das wissen wir ja. Aber vom Status her ist es dasselbe. Also ich bin dann Dezernent oder Beigeordneter, so heißt das hier in Erfurt, für Kultur und Tourismus. Und in dieser Funktion auch Mitglied des Stadtrats, berufsmäßiger Stadtrat und als solcher vom Stadtrat gewählt. Also Wahlbeamter nach der bayerischen Gesetzlichkeit, die es für diesen Bereich gibt.
Wie lange sind Sie da gewählt? 5 oder 6 Jahre?
Ich bin für 6 Jahre gewählt worden.
Und dann müssten Sie quasi wieder sich neu zur Wahl stellen?
Dann kann ich mich neu zur Wahl stellen oder auch nicht, werde gewählt oder auch nicht. Das hängt dann immer ganz davon ab, wie der Stadtrat sich verhält. Das ist das Besondere. Hier bin ich in einem Anstellungsverhältnis in Erfurt, jetzt auch auf Lebenszeit, wenn Sie so wollen, also unbefristet. Und in Bayreuth ist es eine Berufung zum berufsmäßigen Stadtrat auf Zeit.
Das ist schon ein Risiko. Warum sind Sie denn nicht doch hier geblieben? Wir hätten es auf Lebenszeit quasi dann
Ich sag's Ihnen warum. Weil ich mutig bin.
Das ist gut gesagt. Da sind wir auch wieder beim Thema Humor. Sie haben gesagt, Humor ist und Ironie war ganz wichtig. Und auch um nochmal auf das Vorstellungsgespräch vom 14. Juli zurückzugehen. Sie haben dann, das ist immer schwer, sich selbst einzuschätzen, aber eventuell auch mit Humor gepunktet?
Sehr. Also ich will jetzt nicht sagen ausschließlich mit Humor. Das wäre jetzt eine sehr schwierige Situation. Ich hoffe auch, dass ich mit fachlichen Argumenten überzeugt habe. Aber ich habe auch natürlich mit Humor gearbeitet, indem ich in Anspielung auf Richard Wagner befragt nach dem Motiv, warum ich denn jetzt als Sachse auch hier nach Niesli als Sachse, Quatsch, jetzt gebe ich die Pointe schon vorweg, warum ich mich eigentlich für Bayreuth beworben habe. Und da habe ich in Anspielung auf Richard Wagner, jetzt wird es richtig gesagt, naja, Sie haben ja schon mal einen bedeutenden Sachsen sehr gut integriert. Warum sollte es nicht bei mir auch gelingen? Ne?
Und da haben sie auch gelacht. Ja. Also Richard Wagner ist in Leipzig geboren, muss er dazu sagen, also wirklich in Sachsen. Also mit anderen Worten, das kam schon mal an.
Das kam sehr gut an und ich komme ja aus einer Stadt, die auch über einen Komponisten verfügt aus Zwickau. Robert Schumann war sehr frühzeitig in Bayreuth gewesen und auch hat sich für Jean-Paul natürlich interessiert und das sind natürlich so ein paar Zusammenhänge, die sind ganz interessant, die sind aber nicht maßgeblich dafür, wie ich als Stadtrat dort Kulturpolitik machen oder nicht machen kann. Aber die haben zumindest geöffnet, gelockert und gezeigt, dass ich jemand bin, der dort eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, humorvolle Herangehensweise auch habe. Und das sind immer auch Menschen, die humorvoll sind, die neugierig sind, die nicht nur einem bestimmten Pfad folgen, sondern die auch bereit und in der Lage sind, Dinge mal aufzubrechen, mal von der anderen Seite zu sehen. Das ist ja immer das Wesen von Humor eigentlich. Sie betrachten das mal durch eine andere Brille. Als immer diese ganz schwere, man hätte ja auch sagen können, warum haben sie sich beworben, sagen können, ja, Bayreuth ist eine ganz wichtige Kulturstadt in der Welt, sie ist bekannt und hier gibt's große Kultureinrichtungen, die möchte ich verändern oder eben auch nicht, um Gottes Willen, da wäre es schon, die möchte ich weiterführen, Erbepflege betreiben und so. Na klar, man kann da ganz, ne, so ganz schwer und eingeübt an die Sache rangehen und was die Leute dann offensichtlich überrascht hat, war eben, dass ich dann nicht mit so einer Ehrfurcht da rangegangen bin, sondern eben den Sachsen rausgeholt habe bei Wagner und eben nichts anderes, ne? Das war ein bisschen putzig.
Ich glaube, da hat man sich im Denken auch verändert. Ich würde mal sagen, vor 20 Jahren hätte das Gespräch 1998 stattgefunden. Da gab es noch diese Ost-West-Mentalität. Ja. Ich glaube, da hätte man gesagt, im heiligen Bayreuth, da kommt uns doch nicht der aus Zwickau etwa. Ja. Ich glaube, da merkt man, dass man inzwischen im Jahr 2018 da im wiedervereinigten Deutschland auch angekommen ist.
Ja, also das war für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist trotzdem noch nicht so, auch im Osten ja nicht, dass es selbstverständlich ist, dass das Ostdeutsche oder hier sozialisierte Leute, egal wie lang, also ich bin ja nun auch länger im sogenannten Westen oder in dem wiedervereinigten Deutschland unterwegs, als ich in der DDR gelebt habe. Das ergibt sich einfach durchs Älterwerden. Aber es gibt ja viele Leute, die viel länger in der DDR aufgewachsen sind, die dort auch noch studiert haben und so weiter, die viel stärker noch geprägt sind durch dieses System. Und deswegen sind sie auch in der Minderzahl in Leitungspositionen. Das haben wir hier ja auch. Also wenn man sich die Staatssekretäre, die Minister und so Minister geht es immer mal noch, aber die, sag ich mal, die Beamten sich anguckt, dann sind das meistens oder sehr, sehr häufig Westdeutsche. In den Kommunen ist es nicht ganz so krass. Als ich in Sachsen in der Ministerialbürokratie war, waren die meisten Leitungskräfte irgendwie aus Baden-Württemberg. Und dann nach Bayern zu kommen, das ja doch einen sehr traditionellen Habitus pflegt, da hat sich auch was in der Parteienlandschaft natürlich verändert. Gäbe es noch diesen sozusagen umfassenden Vertretungsanspruch der CSU, die man halt wählt, wie man früher sich die Butter aufs Brot schmiert. Das war selbstverständlich für viele Leute. Das hat man nicht aus Überzeugung getan, sondern weil es so üblich war. Ne?
Wie ist denn die politische Lage in Bayreuth, um mal gleich da anzufangen? Ist das SPD-Hochburg oder was? Wie schaut es da aus?
Ja, Hochburg ist das von keiner Partei so richtig. Also die meisten Sitze im Stadtrat hat natürlich die CSU. Aber die Bürgermeisterin kommt eben von so einer freien Wählergemeinschaft, Bürger für Bayreuth. Die SPD hat genauso viele Sitze und wie diese Gemeinschaft. Das heißt, man ist aufeinander angewiesen, miteinander zu arbeiten. Es gibt eben diese absolute Mehrheit nicht. Und wenn es sie gegeben hätte, hätte man möglicherweise dieses Amt weder geschaffen, denn Bayreuth ist nicht so groß, dass es zwingend einen eigenen Kulturdezernenten braucht. Noch hätte man wahrscheinlich jemanden von außen genommen und noch unwahrscheinlicher jemanden, der aus den ostdeutschen Ländern jetzt kommt. Also
und parteilos hat wahrscheinlich ihn auch in die Hände gespielt. Ja. Sie werden jetzt auch nicht eine Partei gehen, deswegen. Also im Gegenteil.
Das habe ich jetzt nicht vor. Das war im Grunde genommen genau im Grunde das, die Gunstsituation, dass man eben irgendwie dann übergreifend, fraktionsübergreifend oder parteienübergreifend mehrheitsfähig gewesen ist, eben gerade weil man nicht zu einer bestimmten Partei gehört hat und eben wirklich die Stadträte dort in ihrer Wahl aufeinander zugehen mussten. Sie mussten eine Mehrheit herstellen und das konnte offensichtlich nur eine sein für jemanden, der eben nicht von der CSU oder von den Grünen oder dort gab es ja auch Kandidaten aus solchen Parteien, der so einer Partei angehörte.
Ich habe mir so gedacht, also natürlich, wie gesagt, beruflicher Aufstieg, Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal.
Danke.
Aber ich habe trotzdem gedacht, Bayreuth, das steht für Wagner, ist das nicht so ein bisschen Eulen nach Athen tragen? Sie haben doch fast nichts zu tun, weil jeder weiß doch, Bayreuth steht kulturell gut da. Also wo könnten Sie Akzente setzen? Wollen Sie ein bisschen mehr noch auf List gehen, Listfestspiele einführen? Also was tut man da? Also es ist ja so ein bisschen wie nach Weimar gehen, wo man auch immer schon Goethe und Schiller so hat, so als ganz konkrete Verbindung. Also das habe ich so gedacht, also was da die Herausforderung ist.
Es ist erstmal schön, was zu haben. Also bei Erfurt hat man sich ja oft gefragt, wofür steht denn eigentlich diese Stadt? Das ist die Domstadt, die Blumenstadt, es ist aber auch die Lutherstadt, jetzt sind wir die Reformationsstadt Europas, wir sind Gartenstadt, das ist noch ein bisschen mehr als Blumenstadt, wir sind die mittelalterliche Stadt, wir sind die Stadt Meister Eckharts, der ja auch ja lange gewirkt hat und dessen Spuren man sehen kann. Wir sind irgendwie ganz, ganz vieles, wir sind Bildungsstadt, ne, und so weiter. Also es gibt ganz viele, auch zum Teil konkurrierende Zuschreibungen und nur eins sind wir explizit nicht, beziehungsweise wird das selten in den Mund genommen, wir sind keine explizite Kulturstadt. Da scheut man sich immer davor. Ich glaube, wir würden uns auch schwer tun, uns als Kulturstadt Europas zum Beispiel zu bewerben. Da gibt es in Erfurt gewisse Vorbehalte und da ringt man auch. Das ist auch ganz gut. Also jede Stadt hat ihre Phasen und ich bin auch davon überzeugt, dass Erfurt diese Phase überwinden wird und auch mal zu einem neuen Selbstbild vielleicht kommt, in dem die Eigenschaften, die ja zweifelsohne da sind und die jetzt auch miteinander konkurrieren, dialektisch vielleicht in dem neuen Bild auch aufgehoben werden. Mag alles sein. Aber die Frage war ja auf Bayreuth jetzt ausgerichtet. Und da ist es in der Tat so, dass es eine sehr starke Zuschreibung gibt. Und das ist nun mal Wagner. Das ist ganz, ganz klar. An dem kommt man dort nicht vorbei. Und das ist auch nicht schlecht. Und ich freue mich ja auch, dass ich nicht immer erklären muss, was ist denn eigentlich diese Stadt? Was macht sie aus? Und da habe ich, finde ich, eine Lösung vor, mit der ich sehr gut leben kann. Und trotzdem ist ja Wagner auch eine sehr ambivalente Figur. Wagner ist dort nicht aufgewachsen oder ist dort hingegangen, weil Bayreuth schon etwas war, sondern weil er Bayreuth als eine, sag ich mal, mittelprächtige Provinzstadt, die eben nicht so eine starke Deutungskraft schon hat, vorgefunden hat, um ihr einen bestimmten Stempel auch aufzudrücken. Also diese, er hat mal wörtlich wohl gesagt, diese unverbrauchte Stadt, ne, und so. Und das ist ja auch was Interessantes. Wir haben dort auch ein gewisses Gefälle. Es gibt diese Residenzstadt, die es ja auch ist, die Wilhelmine sehr stark geprägt hat. Also das muss ja vorher grauenhaft gewesen sein dort. Und dann kommt nun mal jemand und macht ein bisschen was draus. Und dann kommt noch jemand, ich vereinfache jetzt mal ein bisschen, setzt dieses Festspielhaus dahin und sagt, ich gebe dieser Stadt einen ganz neuen Stempel und verwirkliche mich hier, weil hier bin ich wirklich derjenige, der die Nummer eins dann sein kann und der eine unverfälschte Situation erstmal vorfindet. Und mit diesem Gefälle auch umzugehen, ist natürlich interessant, weil die Bayreuther danach fragen, wie können wir denn mehr aus diesen Festspielen jetzt ziehen? Wie können wir davon auch anders vielleicht profitieren? Wie können wir uns als Kulturstadt mit, aber zum Teil vielleicht auch trotz dieser Festspiele profilieren. Und da bietet die Stadt ja viel. Sie hat einen interessanten öffentlichen Raum. Es gibt dort sehr viele freie Träger, auch einen sehr aktiven Kunstverein, ein Laienorchester. Es gibt eine sehr starke und erfolgreiche Universität, in der die Ethnologie, Kulturgeschichte eine wichtige Rolle spielt, die viel Afrika-Forschung betreiben. Es gibt das Iwa-Lewa-Haus zum Beispiel als Einrichtung der Universität Bayreuth, die eine afrikanische Kunstsammlung auch beinhaltet. Jetzt kürzlich fand auch so im öffentlichen Raum ein entsprechendes interkulturelles Fest statt. Das heißt, man hat viele, viele Facetten, wo man, sage ich mal, trotz Wagner, nicht gegen Wagner, aber trotz Wagner, Bayreuth auch als Kunst- und Kulturstadt weiterentwickeln kann und ihr eine größere Lebendigkeit verschaffen kann. Da arbeiten die schon dran, da brauchen die jetzt nicht mich dazu, um das zu erkennen. Aber vielleicht kann ich dazu beitragen, das auch zu verstärken und mit meinen Kenntnissen über die freie Szene, über die Kommunikation in diesem Bereich der Stadt dann doch nochmal einen gewissen Schub zu geben. Und die Uni ist natürlich ein Segen, dass wir die dort haben. Die ist ja auch noch nicht so viele Jahre, ist ja auch eine Neugründung gewesen. Ne? Also es gibt viele Facetten, wo man schon was machen kann.
Sie sprechen schon so, als wären Sie schon jetzt schon im Amt als Kulturreferent bei Bayreuth. Ich frage mich immer so, Sie kennen sich ja da wirklich gut aus und wussten auch vorher schon einiges, aber wie schaufelt man sich das Wissen so drauf, dass es da Kunstvereine gibt und dass eine lebendige Szene ist? Ich habe im vorigen Gespräch auch nochmal gegoogelt, wie viele Einwohner überhaupt. Bayreuth hat 73.000, knapp 80, genau. Also es ist schon deutlich kleiner. kleiner als Erfurt, ist ein bisschen größer als Weimar. Ja. Und wie sind Sie da vorgegangen, um dieses Wissen sich da anzueignen?
Ich bin da nicht so verkopft. Also ich kann sehr rational sein, das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt. So, das bleibt irgendwie nicht aus. So. Aber ich habe sozusagen auch da zwei Facetten bei mir. Ich habe auf der einen Seite so einen gewissen Kontrolldrang, dass ich also versuche auch mit Fakten zu arbeiten und so. Und auf der anderen Seite gibt es einen ganz starken Zug in mir, der Dinge auch laufen lassen will. Also das heißt, ich lasse Dinge auch auf mich zukommen. Ich versuche das dann aufzufassen, intuitiv eher. Ich beobachte, ich fange jetzt nicht an, Statistiken zu lesen. Ich bin nie ein Mensch gewesen, der dort versucht hat, sich alles so einzupauken und zu sagen, ich muss jetzt wissen, wie viele Einwohner, wie viele Studierende, ich weiß es nebenbei bemerkt, sind knapp 14.000.
Das sind mir die Liebsten, die es dann trotzdem wissen, als die sagen. Genau. Dann.
Wie viele Institute gibt es dort auch? Eine Kulturpolitik gibt es nicht. Und so weiter, also als Lehrfach. Ne? Und wie viele Hektar Wald und so, das brauche ich alles nicht und ich habe auch nicht die Vereine gezählt, sondern es hat sich dann so entwickelt. Ich habe Literatur mir natürlich besorgt ein bisschen, habe gelesen und spätestens dann, wenn die Entscheidung da ist, dass man es wird, können Sie darauf warten, dass die Leute selber auf Sie zukommen. Das heißt, ich habe jetzt schon so viele Einladungen auch bekommen nach Bayreuth, dass ich einfach auch weiß, wer was im markgräflichen Opernhaus veranstaltet, wie viel mehr jetzt die Sanierung der Stadthalle kostet, nämlich 3 Millionen von 61 Millionen. Das ist eine große Nummer. Das heißt, da ist auch ein bisschen Geld vorhanden und auch ein Anspruch, Dinge also auf einem gewissen Niveau zu machen. Aber die Frage am Ende immer die, was machen wir denn dann mit den teuren Häusern auch? Und da habe ich gemerkt, da ist es bei allen Gewissheiten, dass es eben viele Akteure auch gibt, eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Verzagtheit, die ist dort nicht da, sondern auch keine Ratlosigkeit, das ist der falsche Begriff dafür. Es ist die Suche danach, dass jemand auch mal kommt und neue Dinge heranträgt an diese Stadt und sagt, lass uns doch mal dieses und jenes tun. Und das finde ich sehr gut. Und das ermöglicht es mir eben nicht nur von dem Bestand auszugehen und zu schauen, wie kann ich denn jetzt mal ganz flapsig gesagt die Vereine in diese Hütten bringen, das kann es ja dann am Ende nicht sein, sondern was kann ich auch nach Bayreuth vielleicht einladen. Bayreuth hat ja kein eigenes Orchester zum Beispiel, auch das Festspielorchester ist ja ein zusammengebautes aus verschiedenen Spitzenleuten natürlich, ne, von der Dresdner Staatskapelle bis hin zum Gewandhaus und aus Berlin und überall her kommen ja die Leute. Man kann sozusagen auch Qualität nach Bayreuth bringen, ohne dass das als Belastung empfunden wird. Das ist ja meistens in größeren Städten, die sehr starke eigene Institutionen haben, viel, viel komplizierter, weil die das auch als Affront begreifen. Wenn die Staatskapelle Weimar hier in Erfurt spielt, das passiert nicht so häufig, aber wir hatten es ja gehabt im letzten Jahr bei Achava, dann hat das für viele schon erstmal schwer auszuhalten. Wenn die Berliner Philharmoniker nach Bayreuth kommen oder die Bamberger Symphoniker, die sind ja gleich in der Nachbarschaft, was ja vorkommt, zur Eröffnung des markgräflichen Opernhauses waren die Berliner Philharmoniker da gewesen, erleben das die Bayreuther als eine Wertschätzung und sagen, ja, das ist richtig, die kommen hierher, aber wir haben es im Übrigen auch verdient, wir sind Bayreuth, wir sind jetzt nicht irgendwer. Ne? So. Also da gibt es so eine gewisse Offenheit und das finde ich sehr gut. Das heißt, die Frage war ja kleinere Stadt, wie geht man mit all dem um? Ja, es gibt schon viel. Aber ich merke, das ist ein kulturell sehr offenes Milieu, also da kann man wahrscheinlich auch ganz gut damit arbeiten.
Schlussfrage, wo wir natürlich noch ein bisschen weiter plaudern könnten im positiven Sinne, aber trotzdem, wie geht's konkret jetzt mit Ihnen weiter? Sie haben ja noch Zeit bis Ende Dezember, aber wann kommen die Umzugswagen? Werden Sie jetzt schon die Einladungen, die Sie jetzt erwähnt haben, gelten die schon für jetzt? Also sind Sie jetzt immer schon mal in Bayreuth und gucken da mal oder sagen Sie, nee, erst ab 1. Januar bin ich dann vollständig da, bis dahin bin ich hier noch voll und ganz Erfurts Kulturdirektor?
Also ich bin mit voller Kraft Erfurts Kulturdirektor, das sage ich auch immer wieder und so verhalte ich mich auch im Büro, merken das die Kollegen, dass ich jetzt nicht anfange, irgendwie mich zurückzuziehen. Der ein oder die andere haben gemerkt irgendwie oder wollen gemerkt haben, dass ich ein bisschen entspannter geworden bin. Das kann ich jetzt schwer kommentieren, weil das ist immer Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ne? Das ist immer zweierlei. Aber entspannt zu wirken ist jetzt erstmal keine schlechte Sache. Und also insofern nehme ich jetzt nicht alle Einladungen wahr. Ich bin primär hier. Punktuell bin ich mal in Bayreuth in den nächsten Monaten. Das hält sich aber sehr an Grenzen und dient vor allem eben auch organisatorischen Dingen. Ich muss mir ein Apartment suchen, weil wir eben nicht sofort umziehen. Also meine Frau bleibt auch hier in Erfurt. Wir bleiben auch hier wohnen. Bis klar ist, wie das in Bayreuth auch läuft. Und dann muss man natürlich zu gegebener Zeit auch eine Entscheidung treffen. Also ich muss auf jeden Fall präsent sein und werde auch mittelfristig nach Bayreuth ziehen, weil sie können nicht im Kulturbereich arbeiten und dort nicht wohnen. Das habe ich auch in Erfurt ja so gehalten. Das würde ich an anderer Stelle, selbst wenn ich jetzt nach Gelsenkirchen ziehen müsste, was sehr schwer auszuhalten wäre, ne, würde ich es tun, weil sie müssen mit den Leuten dort arbeiten. Sie müssen abends dort sein, sie müssen am Wochenende da sein. Sie haben dort immer Gespräche zu führen und müssen ein Gefühl dafür entwickeln, was passiert. Und sie müssen irgendwie auch dazugehören. Also insofern, ja, kommen die Umzugswagen jetzt noch nicht. Ich denke mal, für mich kommen sie schon im nächsten Jahr. Und alles Weitere muss man dann abwarten.
Wir werden Sie mal weiter beobachten. Vielleicht haben Sie sie auch noch mal im Gespräch hier. Immerhin sind Sie noch ein bisschen Erfurts Kulturdirektor. Wir bedanken uns für das Gespräch, Dr. Tobias Knoblich, und dass Sie hier gewesen sind.
Ich danke auch.